D-Radio Wissen 100.
Die erste Affäre ging los mit 15. Die ging dann auch ein Dreivierteljahr. Das Mädchen war die ersten 2 Monate der Beziehung quasi vergeben. Ich vermute so im Alter von 16 Jahren aufwärts, konnte ich andere Frauen. Also wenn ich wusste, dass sie nicht vergeben waren, dann habe ich sie eigentlich wirklich gar nicht wahrgenommen. Wenn sie vergeben waren, umso mehr. Wenn ich es nicht wusste, aber ich meine, man kriegt dann auch schon so ein bisschen so einen Blick dafür, ob die Frau vergeben ist. Ja, ich meine, ob das eine Reaktion ist, die irgendwie darauf deuten lässt, oder ob das eine Gestik oder eben vielleicht dann doch ein Telefonat mit ihrem Freund ist oder wie auch immer. Das lässt das Ganze dann schon ein bisschen vermuten. Und das habe ich wahrgenommen. Also ich habe diese kleinen Details, habe ich irgendwann, glaube ich, verstärkt wahrgenommen.
Paul ist ein sehr guter Freund von mir. Das muss ich hier am Anfang direkt sagen, denn das, was ich über ihn erzählen werde, das sind wahnsinnig private Dinge aus seinem Leben, die nicht so besonders sympathisch klingen. Denn Paul ist in so ziemlich den privatesten Bereich eingebrochen, den Menschen haben.
Dieses Weltbild war ja ganz klar darauf ausgelegt, dass die Frau in ihrer Beziehung sowieso gelangweilt ist. Und wenn ich dazukomme, dann rette ich sie. Das ist das Weltbild gewesen. Und das, ich meine, wenn man selber von etwas überzeugt ist, kann man auch sehr überzeugend wirken, denke ich.
Das heißt, davon überzeugt, dass du diese Frau jetzt bekommst?
Dass oder? Ich sie nicht nur bekomme, sondern dass ich auch gut bin für sie. Dass ich in diesem Moment auch besser bin als ihre Beziehung.
Wie hast du das gemacht?
Primär habe ich Frauen das eigentlich immer gesagt, dass es genauso ist. Und wenn sie gelacht haben oder wenn sie auch nicht gelacht haben, habe ich versucht, sie auch davon zu überzeugen. Und wenn man den Vorteil der Affäre auf der eigenen Seite hat, nämlich große Leidenschaft gebündelt in einen Zeitraum, dann hat man auch eine andere Energie.
Vor allem jetzt am Anfang der Geschichte hört es sich so an, als wäre Paul ein narzisstisches Monster, das Menschen missbraucht, nur um seinen eigenen Ego-Film auszuleben.
Ich habe die Frau zum Beispiel gefragt, oder ich habe ihr gesagt, und irgendwann wirst du in der Früh damit aufwachen, dass du neben deinem Freund liegst und an mich denkst. Und irgendwann kam dieser Moment, wo sie gemeint hat, das ist auch passiert. Und dann gibt es so kleine Indikatoren. Also wie gesagt, das Ganze ist ein höchst strategischer Prozess. Im Prinzip im Nachhinein, ja. In der Situation selbst ist es einfach nur eine Überzeugung, der man hinterher jagt und die man versucht eigentlich immer wieder noch zu verbessern. Im Nachhinein merke ich eigentlich erst diese strategischen Momente, also wenn ich bemerkt habe, der Moment kam, sie hat gesagt, sie hat in der Früh beim Aufwachen neben ihrem Freund liegend an mich gedacht, dann wusste ich, okay, ich bin ein Level weiter, also ich kann den nächsten Schritt gehen.
Was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist, sie noch mehr an dich zu binden, aber noch größere Gefühle zu erzeugen.
Warum? Was hat es dir gebracht? Wenn du dir sowieso weißt, dass du sie wieder fallen lässt wie so einen alten Apfel.
Ja, darum ging es nicht. Es ging darum, den Zauber, diesen Moment zu intensivieren. Und umso mehr Beziehung eigentlich in der Affäre ist, desto besser ist sie auch.
Tatsächlich ist Paul ein unheimlich lieber und auch intelligenter, faszinierender Mensch, der sich sehr um seine Mitmenschen kümmert. Ich kann sein früheres Handeln nur schwer nachvollziehen, weil ich ihn noch nicht so lange kenne. Aber insgesamt sind es in 8 Jahren 14 Frauen, deren Beziehung er auf diese Art zerstört.
Ja, ich glaube, es war wirklich so dieser geschlossene Kreislauf. Ich hole sie aus der Beziehung raus und wenn sie quasi mit mir an einem ähnlichen Punkt ist wie mit ihrem Freund davor, dann ist der Zyklus beendet.
Wir unterhalten uns auf dem Balkon seiner WG-Küche in Salzburg, gehen rein, als es anfängt zu regnen und zu gewittern. Pauls Mitbewohner Dimitri kommt dazu. Er ist Psychotherapeut und kennt die Geschichte.
Also wenn ich da spekulieren müsste, würde ich wahrscheinlich schon von einem starken narzisstischen Bedürfnis ausgehen. Aber auch einem Bedürfnis im Bereich von Kontrolle und Macht. Da ist ein Mann, über den ich jetzt eine Machtdemonstration liefern werde, indem ich ihm seine Frau nehmen werde. Alles andere war für dich einfach nicht, selbst wenn die Frauen attraktiv waren, für dich nicht interessant. Das so habe ich so verstanden.
Gespürt war der Punkt eben, der Frau eigentlich etwas Erlösendes eigentlich zuzufügen. Das war der gespürte Punkt. Ja,
durch dich zu erlösen?
Ja, ich bin der Richtige für sie und sie braucht mich in diesem Moment und ich kann das tun. Das habe ich gespürt.
Aber du kanntest die Männer nicht immer, oder?
Nein.
Aber dann konntest du es ja gar nicht beurteilen, ob die jetzt so schlimm sind, dass sie
das gut erlösen. Das war mein Weltbild, das habe ich vorausgesetzt. Also wenn ich komme, dann wird alles gut für sie.
Na gut, das ist zum Beispiel etwas sehr Narzisstisches. Ja.
Paul, mit einer deutlichen Neigung zu Pathos und Dramatik, sucht die Gründe für sein Handeln in seiner Kindheit.
Ich bin zur Primetime geboren, 20.15 Uhr.
Das heißt?
Was meinst du? Und so dann erzogen worden. Also quasi ein Schnuller, der Schnuller war das Aufnahmegerät. Quasi hier so, Spotlight, jetzt sag Mama. So. In meiner Familie gang und gäbe. Eine narzisstische Ausrichtung und alles, was du sagst, hat von Bedeutung zu sein. Ausschließlich.
Paul ist 30, in Haifa in Israel geboren, am Chiemsee in Bayern aufgewachsen, mit israelischem und österreichischem Pass, die Eltern sind Wiener, kommt aus einer Künstlerfamilie. Er studiert Jura, geht aber vielmehr in seiner Leidenschaft auf, Gedichte zu schreiben. Die dominante Figur in seiner Familie ist die Mutter, die vor 8 Jahren gestorben ist. Paul spricht davon, dass er sich bei ihr immer beweisen musste, aber dass sie auch diejenige war, die die Familie zusammengehalten hat, allerdings durch eine Herrschaft zusammengehalten.
Also ich habe im privatesten Raum für mich verstanden, dass eine Monarchie funktioniert. Und ich habe die Jahre zwischen 8 und 12 ausschließlich jeden Tag als König verkleidet verbracht. Ich bin auf meinem Balkon gestanden und habe über meinen Garten hinweg zu meinem Volk gesprochen.
Was ist denn das für ein Käse?
Das ist kein Käse, sondern das war für mich, im Nachhinein habe ich herausgefunden, es war die Flucht in die Repräsentanz. In die Repräsentanz, egal wie es innen aussieht, nach außen steht die Fassade. Nach außen gibt es Haltung. Und nach außen wird die Haltung bewahrt. Und das habe ich eben bewusst für mich als Erinnerung mit 8 abgespeichert. Als ich die Kuscheltiere im Zimmer drapiert habe für die Krönungsmesse, das Händelsche Halleluja abgespielt habe.
Mit 8.
Ja, da ging's los. Und es gab das Händelsche Halleluja zu meiner Krönungsmesse. Und ich habe mich selbst zum König gekrönt, bin auf den Balkon hinaus und habe zu meinem Volk gesprochen und habe Haltung bewahrt. Das hat mit 12 dann aufgehört und dann wurde es eine Papstphase. Dann habe ich mich selbst zum Papst ausgerufen.
Du weißt, dass ich das aufnehme, ne?
Tatsächlich entdecke ich das Königskostüm in seinem Zimmer. Es hängt dort über einer Büste. Und ich denke mir, wer sich wie ein König fühlt, der denkt vielleicht auch, dass er das Recht hat, über das Schicksal von anderen Frauen und ihren Partnern zu richten. Und fühlt sich dabei noch nicht einmal schlecht, denn er sieht es ja als Glück für die Frauen an, dass er in ihr Leben tritt. Doch als Paul 24 ist, ändert sich alles.
Es gab grundsätzlich mal diese neue Moral, die entstand. Mhm. Es gab einen moralischen Moment, der über mich eigentlich hinwegfegte und der mich erstmal mitgenommen hat und der mich wahrscheinlich in eine meiner größten, depressivsten und stärksten Lebenskrisen gebracht hat, in der ich bis heute auch jemals war und in der auch der Tod der Mutter nicht vergleichbar mit hineinwirkte. Das war ein Zerbrechen, das war ein mit allem Brechen, was das eigentliche Bewusstsein, was das eigentliche Auffassen von Leben betrifft. Nämlich sich einzugestehen, was für eine Bestie man doch eigentlich war, was für ein Raubtier, was für ein widerliches, in jegliche Privatsphäre eindringendes Wesen.
Diese Einsicht reift, als die letzte, die 14. Affäre in Pauls Leben tritt.
Die letzte Affäre war, ich hatte eine Theaterbar geleitet und eines Tages kommt ein blondes Mädchen tanzend auf mich zu. In der Theaterbar nichts Außergewöhnliches. Da kommen Schauspieler, da kommen Tänzerinnen. Das ist immer alles andere als normal dort. Kommt auf mich zu und fragt, ob sie mich küssen kann. Da ist man überrascht und da sagt man ja. Und dann ist so ein Kuss passiert und dann ist sie wieder weg. Und dann sieht man sie nicht mehr. Und dann sucht man sie natürlich. Und dann teilt man sich für Extraschichten ein und arbeitet.
Wieder zum Workaholic.
Die Blonde verschwindet und kommt nicht wieder. Paul sucht sie, aber er findet sie nicht. Schließlich, als er sie fast vergessen hat, taucht sie wieder auf. Er fragt sie nach einem Date. Sie sagt, nein, sie habe einen Freund. Pauls Feuer ist entfacht. Er bleibt hartnäckig. Schließlich gehen sie zusammen aus.
Sie hat sich ganz, ganz klar gegen diese Affäre gewehrt. Und ich habe von Anfang an klar gesagt, dass das hier auf eine Affäre rauslaufen wird und muss. Und sie hat das klar verneint. Und 2 Monate lang oder sowas hatten wir regelmäßige Treffen, ohne dass irgendetwas passiert war. Kein Kuss, gar nichts. Nur Treffen. Aber ich wusste, die Zeit kommt noch. Plötzlich schreibt sie mir, wir müssen uns sehen. Sie hat Lust auf Küssen. Das war 2,5 Monate vorbei oder so. Und dann hatte sie das mit ihrem Freund beendet. Und begann eine Affäre mit mir, ganz offiziell.
Und dann war der Reiz für dich nicht weg?
Nee, überhaupt nicht. Das war ein Sieg. Das war ein ganz großer Triumphmoment.
Aber das war was anderes. Das war neu, oder was?
Das war was anderes. Das war nicht währenddessen, das stimmt. Aber das war... Das war trotzdem noch... Ja, das war anders, das stimmt.
13 Frauen bricht Paul das Herz, zerstört ihre Beziehungen und dann kommt diese 14. Affäre und dreht alles um. Pauls Prinzip der verdichteten Beziehung auf Zeit funktioniert für ihn selbst nicht mehr.
Das ist das vielleicht nicht immer realistische Ziel, aber das ist das angestrebte Ziel einer Affäre. Und wenn sie aus den Ufern gerät, dann... Und einer eben doch mehr Gefühle hat, als er eigentlich auf Zeit haben darf, dann wird es problematisch. Und das war auch in dieser Affäre problematisch.
In der letzten?
In der letzten Affäre problematisch. Ich habe mich unwahrscheinlich verliebt. Und sie hat natürlich das mit mir getan, was ich sonst auch immer getan hatte. Sie hat auf Zeit gespielt.
Paul will eine Beziehung mit der Blonden, aber sie will nur eine Affäre. Nach 6 Monaten macht sie Schluss. Sie lässt ihn fallen, genau wie Paul vorher die anderen Frauen fallen gelassen hat.
Und wie hat sich das angefühlt?
Das war schrecklich. Das war ganz schrecklich. Das war ein Gefühl von unlebenswerter Existenz, wie ich sonst auch nur selten erlebt habe, natürlich. Das hat sehr wehgetan. Ich konnte das schon einordnen für mich, habe ich bemerkt, aber ich glaube erst im Nachhinein. Das war ein größerer Schmerz, als ich ihn damals eigentlich zulassen konnte.
Dabei gibt es aber immer noch einen entscheidenden Unterschied. Paul ist in bestehende Beziehungen eingebrochen und hat sie zerstört. Die Blonde hat nur eine, auch als solche definierte, Affäre mit Paul.
Ich habe dadurch eine Moraldepression bekommen. Das Weltbild der vergangenen 15 Jahre ist zerbrochen, über Nacht.
Und da hast du dir gedacht, das, was ich jetzt fühle, das ist das, was die Frauen manchmal in der Vergangenheit gefühlt haben, oder?
Ich habe vor allem gefühlt, dass ich wehrlos war und ich habe gefühlt, dass in dieser Wehrlosigkeit, heute würde ich sagen, eine gewisse Freiheit dadurch entstanden ist. Es ist in dem Moment, wo quasi die größte Angst über dir eintritt, das eintritt, wovor du eigentlich immer versucht hast, dich zu schützen und wegzurennen. Das ist eingetreten und das, was dadurch entstanden ist, ist Freiheit genug gewesen, um heute, würde ich sagen, Gefühle zuzulassen.
Das ging vorher nicht.
Das ging vorher nicht. Ich glaube, das war auch mitunter entscheidend, dass ich dieses Weltbild aufrechterhalten konnte.
Warum ging das nicht? Wegen der Familiengeschichte vorher? Weil du sozusagen immer der Monarch warst, der...
Weil ich stark sein musste, weil ich Haltung bewahrt habe und weil ich... Durch die Haltung, aber natürlich schon auch einen gewissen, würde ich heute sagen, Egoismus und Egozentrismus am Leben erhalten habe und gedeckt habe, getarnt.
Paul erlebt in dieser Nacht nicht nur, wie es wirklich ist, verlassen zu werden. Zum ersten Mal wird ihm auch bewusst, was er den Frauen und ihren Partnern darüber hinaus angetan hat, dass er ihre Beziehungen zerstört hat.
Also ich habe mich vor allem dafür geschämt, dass ich in diesen privatesten Raum eingedrungen bin. Ich habe den immer wahrgenommen davor, das weiß ich auch. Ich habe den immer gesehen, aber ich habe den nicht respektiert. Und plötzlich war dieser Respekt vor diesem privaten Raum der Beziehung zwischen zwei Menschen, was man sich errichtet hat. Der war plötzlich da, der war davor nie da.
Er schreibt jeder einzelne seiner Affären an und versucht sich zu entschuldigen.
Es gab Frauen, die mir geantwortet haben. Es gab 6 Frauen, die mir geantwortet haben. Und da war keine einzige Antwort dabei, die wirklich positiv gewesen wäre.
Nach der traumatischen Erfahrung mit der blonden Frau, der letzten Affäre, verändert sich Pauls Leben. Er trifft eine Frau, seine jetzige Partnerin. Wir nennen sie Paula, eigentlich heißt sie anders. Paula hat keine Angst, sich auf Paul einzulassen, denn Paul erzählt ihr ganz am Anfang von seiner Geschichte. Er hat auch viel Geduld. Die beiden reden wochenlang nur. Erst dann wird die Beziehung körperlich. Und sie hat selbst einige Affären hinter sich.
Also ich glaube, was mir ganz wichtig war, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnet sind. Und was seine Vergangenheit betrifft und meine Auseinandersetzung damit, war das primär erstmal Neugierde. Vielleicht auch so ein bisschen abgleichen, wie war das bei mir, wie ist es bei ihm. Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass er mich entsprechend unterstützt und hinter mir steht und sich für mich entscheidet. Und ich denke, ich war auch von Anfang an in einer sehr selbstbewussten Position, eben was dieses auf Augenhöhe sein betrifft, dass ich im Endeffekt eigentlich nie wirklich die Angst hatte, betrogen werden zu können.
Paul und Paula sind nun schon 5 Jahre glücklich zusammen. Sie wohnen zusammen und nächstes Jahr wollen sie heiraten. Es sieht also nach einem richtigen Happy End aus in der Geschichte von Paul, dem ehemaligen Zerstörer der Beziehungen.
D-Radio Wissen 100.